Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Spitalzusatzversicherungen sinken nicht für das nächste Jahr, obschon sie das eigentlich müssten. Dann blicken wir auf die Parlamentswahlen in Georgien, wo Premier Saakashvili einen ernstzunehmenden Herausforderer hat, und auf die sogenannte IG-Inlandbanken, die Interessen der Banken vertreten will. Das Wetter, einzelne Regenfälle, sonst trocken, aber bewölkt bei 14 Grad. Guten Morgen, am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Die Krankenkassen geben in den nächsten Wochen ihre Prämien bekannt. Nicht nur jene für die Grundversicherung, sondern auch für die Spitalzusatzversicherungen. Diese Prämien sinken im kommenden Jahr nicht, obwohl sie rein rechnerisch genau das eigentlich tun müssten. Monika Zumbrunn.
Grund ist die neue Spitalfinanzierung. Seit Anfang Jahr werden die Krankenkassen bei den Spitalkosten entlastet. Die Kantone müssen dafür mehr bezahlen. Die Stiftung für Konsumentenschutz fordert, dass die Prämien für die Spitalzusatzversicherungen deshalb sinken. Eine Umfrage des Internetdienstes Comparis zeigt aber, von über 20 angefragten Kassen senkt gerade eine die bestehenden Prämien auf Privat- und Halbprivatspitalversicherungen. Eine andere gibt eine freiwillige Vergünstigung weiter. Die Krankenkassen selber begründen ihre Zurückhaltung mit der unsicheren Entwicklung der Spitalkosten. Felix Schneuli, Krankenkassenexperte von Comparis, zu dieser Zurückhaltung.
Dass man noch nicht weiß, wie sich die Kosten in der Grundversicherung entwickeln, das ist richtig, weil ja die meisten Fallpauschalpreise nicht genehmigt sind.
Eine Fallpauschale ist der Betrag, den ein Spital für eine Behandlung erhält. Über die Höhe wird immer noch gestritten. Dies sei aber nur die halbe Wahrheit, ist Krankenkassenexperte Schneuli überzeugt.
Einfach im Gegensatz zur Grundversicherung ein träger Markt. In der Grundversicherung können wir jedes Jahr die Krankenkasse wechseln, selbst wenn wir zwischen Dezember und Januar im Spital liegen. Und im Zusatzversicherungsbereich ist es gerade für ältere Versicherte schwierig.
Da die Krankenkassen bei älteren und kranken Menschen oft Vorbehalte haben oder sie gar nicht aufnehmen. Wegen diesen hohen Wechselhürden fehlt laut Comparis auch der Druck, möglichst günstige Prämien anzubieten.
In der Türkei ist Ministerpräsident Erdogan als Chef der islamisch-konservativen Partei AKP bestätigt worden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Just.
Erdogan wurde am Parteitag der AKP in Ankara für eine dritte Amtsperiode gewählt. Die Partei ist seit 10 Jahren an der Macht. Vor mehreren tausend Delegierten kündigte Erdogan unter anderem an, einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts mit den Kurden zu unternehmen. In Japan ist die Regierung geschlossen zurückgetreten, in Erwartung einer größeren Kabinettsumbildung. Ministerpräsident Noda dürfte seine neue Regierungsmannschaft im Laufe des Tages bekannt geben. Noda war kürzlich als Chef der Demokratischen Partei wiedergewählt worden und hatte danach angekündigt, das Kabinett umzubilden. Noda erhofft sich davon eine größere Popularität vor den versprochenen Neuwahlen. Ein starkes Erdbeben hat weite Teile Kolumbiens erschüttert. Laut dem Geologischen Institut des Landes gab es offenbar aber keine größeren Schäden und es wurde niemand verletzt. Das Erdbeben der Stärke 7,1 war auch in der Hauptstadt Bogotá zu spüren. In Neuenburg sind die Organisatoren des Winzerfestes zufrieden. Mehr als 200.000 Menschen besuchten den Anlass über das Wochenende. Für die Polizei bedeutete das Winzerfest viel Arbeit. Nach ihren Angaben gab es über 200 Anzeigen wegen Diebstählen und über 40 Festnahmen nach Schlägereien. Mit dem Slow-Up im Kanton Schwyz ist die Saison dieser autofreien Veranstaltungen für Fußgänger, Velofahrerinnen und Inlineskater zu Ende gegangen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich an den 18 Slow-Ups der letzten Monate über 400.000 Personen. In der Schweizer Fußballmeisterschaft haben sich der FC Sion und Zürich 2:2 getrennt. Die Berner Young Boys gewannen gegen Servette Genf 6:2 und Luzern schlug Thun 2:1. Heute Abend findet der Spitzenkampf statt zwischen den Zürcher Grasshoppers und St. Gallen. Eine Meldung vom Golf. Das Team Europa hat in Chicago den Ryder Cup gegen die USA gewonnen, nach einer dramatischen Aufholjagd. Nach den Doppeln waren die Europäer deutlich im Rückstand gelegen. Dann gewannen sie 8 der 12 Einzel.
In Georgien sind heute Parlamentswahlen. Die Regierungspartei von Präsident Saakaschwili hat dabei, in der Person des Oligarchen und Multimilliardärs Bezina Ivanischwili, eine ernstzunehmende Konkurrenz. Obwohl Ivanischwili keine politische Erfahrung und kein politisches Konzept hat. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Georgischer Traum, so heißt die Partei des Ökonomen und Multimilliardärs Bezina Ivanischwili. Seine oppositionelle Bewegung hat in den letzten Tagen Zulauf erhalten. Das sind zum einen die letzthin publizierten Foltervideos aus georgischen Gefängnissen. Präsident Saakaschwili und seine Partei sollen für die schlimmen Zustände verantwortlich sein. Da ist zum anderen die Enttäuschung in der Bevölkerung. Die Enttäuschung darüber, dass nach 10 Jahren unter Präsident Saakaschwili die Arbeitslosigkeit in Georgien noch immer hoch ist und die Armut auf dem Land gross. Vor diesem Hintergrund kommen die Versprechen eines Milliardärs wie Bezina Ivanischwili gut an. Er will die Sozialausgaben erhöhen, 500 Millionen Euro in die Landwirtschaft investieren und er hat in den letzten Jahren den Bewohnern seines Heimatortes Gas- und Wasserrechnungen finanziert, hier eine Schule bauen, dort eine Kirche renovieren lassen. Jetzt hofft ein grosser Teil der armen Bevölkerung, dass auch sie von diesem Reichtum etwas abbekommt, sollte Ivanischwilis Partei im Parlament das Sagen haben. Und Präsident Saakaschwili, er, der von der EU und den USA als Vorzeigedemokrat bezeichnet und finanziell unterstützt wird, ist heute alles andere als ein Demokrat. Er gebärdet sich eher wie ein Lokalfürst, übergeht das Parlament, wenn es ihm nicht passt, wechselt unliebsame Richter aus, kontrolliert die Staatsmedien und lässt politische Gegner verhören und verhaften. Viele sagen, es herrsche mittlerweile ein Klima der Angst in Georgien. Ebenso viele sagen aber, unter Saakaschwili sei die Korruption verschwunden, die Kriminalität massiv zurückgegangen. Was Georgiens Wählerinnen und Wähler höher gewichten, zeigt sich erst nach diesen Parlamentswahlen.
In der syrischen Handelsstadt Aleppo ist bei heftigen Kämpfen am Wochenende in der Altstadt ein Großbrand ausgebrochen. Der historische Basar wurde verwüstet. Er ist Weltkulturerbe der UNESCO und war bis zum Krieg eine Touristenattraktion. Der Journalist Kurt Pelder war erst kürzlich mit Rebellen in Aleppo unterwegs. Ich habe ihn gefragt, wer ist verantwortlich für diese Zerstörung der syrischen Kulturgüter?
Wir wissen noch immer nicht genau, welche Seite für den Brand verantwortlich war. Angeblich waren es Leuchtspurgeschosse und die werden von beiden Seiten verwendet. Man muss allerdings sagen, dass die Regierung bisher in Aleppo und auch in anderen Städten immer dann mit zu schweren Waffen gegriffen hat und Gebiete, Quartiere zerstört hat, wenn die Rebellen irgendwo Geländegewinne erzielt haben. Das hat sich jetzt in Aleppo so eingespielt und das könnte auch in diesem Fall so gewesen sein, weil der historische Basar, von dem jetzt Teile abgebrannt sind, der war bis vor kurzem noch nicht in der Hand der Rebellen.
Inwiefern sind die Rebellen mitschuldig, dass syrisches Kulturerbe zerstört wird?
Ja, sie sind natürlich auch mitschuldig, weil sie in solche Gebiete eindringen. Das ist zwar legitim im Krieg, man sollte sich das allerdings überlegen. Und dann habe ich selber gesehen, dass sie sich auch in Moscheen aus dem 14. Jahrhundert verschanzen, die sie als Basis benutzen. Da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die Regierung dann diese Minarette dann mit Panzerkanonen gezielt beschießt. Ich habe selbst solche Schäden gesehen. Also das sind immer auch beide Seiten involviert. Nur muss man einfach sagen, die Rebellen haben nicht die Feuerkraft und nicht die schweren Waffen, um ganze Stadtviertel in Schutt und Asche zu legen. Und die Regierung hat diese Mittel.
Nun waren Sie jetzt gerade wieder in Syrien und auch in der umkämpften Stadt Aleppo. Wie groß ist die Zerstörung in der Stadt und namentlich gerade bei den Kulturgütern?
Nun, als ich da war, hat der Basar noch nicht gebrannt und da war die Zerstörung in der Altstadt noch minim. Also mit Ausnahme dieser einen Moschee, die von einer Granate getroffen wurde, waren das vor allem Einschusslöcher. Die Regierungsscharfschützen hatten wohl auch gezielt die Wassertanks der Häuser in der Altstadt unter Beschuss genommen. Da tropfte überall das Wasser von den Dächern, obwohl es seit Wochen nicht mehr geregnet hatte. Das ist etwas, was ich selbst gesehen habe. Das ist ganz klar, da hat die Regierung zugeschlagen. Aber das waren noch kleine Schäden. Im Rest der Stadt, also in Aleppo ist ja geteilt, halb Regierung, halb Rebellen, und im Rest der Stadt, der von den Rebellen kontrolliert wird, da waren die Zerstörungen massiv. Aber das umfasst viele neu gebaute Gebiete und eben nicht nur die Altstadt.
Sagt der Journalist Kurt Pelder, er war bis vor kurzem in Aleppo. Mehrere Schweizer Banken haben sich schon vor einiger Zeit zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Am Wochenende wurde das bekannt. Mitglieder dieser IG Inlandbanken sind unter anderem die Raiffeisengruppe und 37 Regionalbanken. Es gibt allerdings schon die Bankiervereinigung, die die Interessen der Branche vertritt. Warum braucht es jetzt eine zusätzliche Interessengemeinschaft? Das wollte Matthias Heim von Hilmar Gernet wissen. Er ist Koordinator dieser IG.
Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass die Inlandbanken in der politischen Diskussion, in der Interessenvertretung in der Schweiz auch eine eigene Stimme bekommen. Es geht darum, aufzuzeigen, dass die schweizerische Bankenwelt auf zwei gleichwertigen Pfeilern basiert. Das sind auf der einen Seite die international orientierten Banken und auf der anderen Seite eben die Inlandbanken.
Eigentlich würde ja die Bankiervereinigung die Interessen der Banken vertreten. Hat denn aus Sicht der Schweizer Inlandbanken die Bankiervereinigung ihre Interessen zu wenig wahrgenommen?
Ja, es geht vor allem darum, oder, dass wir eine differenzierte Gesetzgebung und eine differenzierte Aufsicht über das Bankenwesen anstreben. Denn die Regelungen, die für die international tätigen Grossbanken getroffen werden, sind nicht unbedingt die richtigen Regeln auch für Banken, die vor allem oder zum großen Teil nur in der Schweiz tätig sind. Und hier möchten wir ganz bewusst eine komplementäre Stimme bilden.
Sind denn die Interessen und Anliegen der Schweizer Inlandbanken tatsächlich so unterschiedlich von den Interessen der Grossbanken, wenn wir etwa an die ganze Thematik Schwarzgeld denken?
Nein, es ist natürlich so, dass es sehr viele Bereiche gibt, wo die Zusammenarbeit, wo die Positionierung der Bankiervereinigung sehr gut auch für die Inlandbanken passt. Deshalb haben wir ja auch darauf verzichtet, dass wir hier einen Konkurrenzverband gründen, sondern wir verstehen uns als informelle Gruppe innerhalb der Bankiervereinigung und möchten da einfach die eigenen Positionen koordinierter, abgesprochener einbringen.
Sagt Ilmar Gernet. Und jetzt geht's weiter mit dem Wetter und dem Blick auf die Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.768 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 94,33 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,91 beziehungsweise zu einem Dollar 28,20. Das Wetter heute Montag. Im Norden ist es hochnebelartig bewölkt und es gibt nur örtlich Aufhellungen. In den Alpen und im Süden gibt es sonnige Abschnitte, örtlich aber auch einzelne Schauer. Im Norden ist es um 14, im Süden bis 20 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, Redaktion Simon Weber, mein Name Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.